Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders, eine wahre Legende der deutschen Investmentbranche begrüßen zu dürfen. Er ist einer der renommiertesten Vermögensverwalter des Landes und steht wie kaum ein anderer für kluge Anlagestrategien und fundierte Analysen. Unser heutiger Gast hat jahrzehntelange Erfahrung an den Kapitalmärkten und hat den Finanzplatz in Deutschland maßgeblich mitgeprägt. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Dr. Jens Erhardt. Herzlich willkommen, lieber Jens Erhardt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich freue mich riesig auf das Gespräch und bin ganz gespannt, wenn man so einen wirklich erfahrenen und auch profunden Kenner interviewen darf, ist das toll für mich. Über Jahre, Jahrzehnte haben Sie die Investmentbranche geprägt, mitgeprägt. Ich laufe über den Fondskongress und zu anderen Gelegenheiten und wird immer wieder gesagt, ja, muss so machen wie Dr. Jens Erhardt. Und ich finde das ganz, ganz toll. Und verraten Sie uns doch vielleicht einfach mal, wie hat denn alles angefangen? Das ist bestimmt ganz spannend für alle.
Ja, also Börse war eigentlich schon immer mein Hobby und es ist bis heute geblieben. Das ist natürlich so eine Sache, manche sagen, ja, ich freue mich auf die Pension und die Freizeit und da kann ich lange ausschlafen. Also ich springe mir morgens aus dem Bett und schaue, wie Japan gewesen ist, unter der Woche natürlich nur. Und für mich ist es ein spannender Beruf und ein spannendes Hobby gleichzeitig. Und das ist für mich eine optimale Kombination. Mein Vater war Filmproduzent, für den war auch Hobby und Beruf dasselbe. Entsprechend hat er auch nur rund um die Uhr gearbeitet, so ungefähr. Gut, kann man sagen, ja, da kommt einiges auch zu kurz dabei. Aber im Endeffekt ist es doch schön, wenn man irgendwas im Leben sehr gerne macht und dann auch merkt, dass das Ganze irgendwo auch, sagen sich lohnen kann am Schluss im Sinne von Anerkennung oder vielleicht auch finanziell. Also, dass man hier nicht umsonst sozusagen tätig ist, also in Beziehungen, da ich bin geschieden, da steckt man viel rein in die Beziehung und dann hinterher ist alles auf Null. Also in der Börse ist es zum Glück im Allgemeinen anders und ich sage, man steht auf diesen beiden Beinen im Leben, einmal das Private und einmal das Berufliche und das Berufliche habe ich mir besser steuern können als das Private, aber das Private ist dann auch im Schluss auch sehr stabil und gut, aber trotzdem habe ich immer dieses berufliche Bein sehr gefördert in meinem Leben und das hat dadurch eine gewisse Standstabilität, glaube ich, gegeben. Einerseits was Gutes zu schaffen, andererseits auch Spaß dabei zu haben.
Ja, ist natürlich toll. Das Interessante ist, Sie sagten gerade, das Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagte dann, ja, das kann man machen, das ist toll, aber dann hat man leider kein Hobby mehr. Und das ist aber irgendwie dann so die Kehrseite der Medaille in Anführungsstrich. Und können Sie sich noch daran erinnern oder können Sie das mit uns teilen, wie beispielsweise die erste Investition auch gelaufen ist? War das eine Aktie, war das ein Rententitel? Wie lief das? Können Sie sich daran erinnern?
Also ich war nicht so der heiße Spekulant von vornherein. Also andere, die ich kenne, die haben gleich so mit irgendwelchen Optionen und wilden Hebelprodukten angefangen. Und ich hatte als allererstes, das weiß ich noch, eine Anleihe gekauft als Student und dann erst die ersten Aktien. Aber ich habe trotzdem ziemlich früh schon in Wertpapiere investiert und wie gesagt, also wenn du ein bisschen Vermögen aufbauen willst, und mein Vater hat mir immer nur 200 D-Mark gegeben, damals während des gesamten Studiums, also ich war schon ein armer Schlucker da, da war mir das Geld sehr wichtig und dann habe ich versucht, immer so ein bisschen Vermögen aufzubauen in kleinen Schritten und das hatte dann auch später der Professor Schiller an der Universität München so als Konzept auch ausgegeben, um sozusagen berufliche Selbstständigkeit und Vermögen aufzubauen, doch eben wieder frühzeitig mit Wertpapiersparen anzufangen und daran habe ich mich eigentlich immer gehalten. Ich war allerdings so vornherein nie so derjenige, der dann nun so Kopf oder Kragen da riskiert hat. Aber manchmal habe ich schon gewagte Spekulationen auch gemacht. Zum Beispiel das berufliche Geld, um mich selbstständig zu machen, nach 5 Jahren Tätigkeit in der anderen Vermögensverwaltung, hatte ich mir verdient durch einen Leerverkauf in iOS-Aktien, also eine Short-Idee in Management-Aktien in Fondsgesellschaft, die damals sehr gehypt war, aber ich hatte dann mir ziemlich genau ausgerechnet, dass das also nicht gut gehen kann mit der Börsenbewertung und war dadurch mit einem großen Betrag Short in der Aktie und habe das dann mit Erfolg wieder eingedeckt, den Short, als die Aktie gefallen war und dann mit dem Geld mich dann selbstständig gemacht. Also ich habe dann später auch wieder etwas gewagtere Investitionen auch vorgenommen. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich der Typ, der versucht, das Risiko immer genauso zu sehen wie die Chancen und vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, gerade wenn man anfängt im Beruf, dann macht es ja, also Geldberuf macht es ja Sinn, dass man da wirklich die Chancen nach oben hebelt, um dann wirklich den großen Sprung nach vorne zu machen. Aber das war mir immer zu risikoreich, damals wie heute. Und das ist halt eine Charaktersache, ob man hier nun die große Volatilität in seinen Anlagen riskieren will oder einen stetigen Aufwärtstrend. Und ich habe mich da immer sehr eher die stetigere Entwicklung gehalten. Und mich kriege ich auch mal die Frage, was war denn Ihre größte Pleite? Und da fällt mir eigentlich glücklicherweise bis heute nichts ein, wo ich mal so total daneben gegriffen hätte, weil ich dann mal wieder zu vorsichtig war und falsche Investments dann doch frühzeitig aufgelöst habe und nie da eigentlich so voll reingefallen bin. Natürlich, etwas verliert man immer, das ist völlig klar. Aber so zu lange auf den falschen Trend habe ich eigentlich, glaube ich, nie gesetzt, auch durch diese vorsichtige Anlagepolitik.
Ja, und ich glaube, es spricht ja für sich, wie viele Jahre und Jahrzehnte Sie das machen, dass das überwiegend geklappt hat.
Ja, ja. Also ich kenne niemanden, der überlebt hat, seit ich da finanziell überlebt hat, seit ich angefangen habe. Damals gab es viele Vermögensverwaltungen und da gibt es meines Wissens nicht eine, zumindest keine größere, die von damals bis heute da überlebt hat, weil einfach die meisten irgendwann sich völlig verrannt haben. Der eine hat dann irgendwie zu sehr auf Japan gesetzt 1990 und hat dann sich auch noch so halb übernehmen lassen von Japanern und dann ging es dann doppelt abwärts, also will keine Namen nennen, aber auf jeden Fall solche Fehler haben wir zum Glück nicht gemacht und entsprechend gibt es uns auch noch.
Ja gut, die wenigsten Leute können sich ja tatsächlich noch an diese Zeit erinnern, dass beispielsweise Ende der 80er war der japanische Aktienmarkt etwa so viel von der Marktkapitalisierung wie aktuell die USA.
Also genau heute sind es 73% der Weltkapitalisierung in Feld auf US-Aktien und damals waren es gut 50 auf Japan 1990. Aber für ein Land mit 1,5% der Weltbevölkerung ist natürlich dann schon 50% der Aktien, des Aktienwertes reichlich hoch gewesen. Die Kursgewinnverhältnisse lagen damals so bei 90 oder so ähnlich. Also das war schon enorm hoch. Das
ist ein neuer Markt, neue Marktzahl. Ja.
Aber ich habe damals als einer der wenigen damals gesagt, ja 1990, 1989 schon, das Ganze ist eine Blase und fällt in sich zusammen. Einmal wegen der hohen Kursgewinnverhältnisse, aber auch einfach auch deshalb, weil ich meine Doktorarbeit einige Zeit vorher geschrieben hatte über Zinsentwicklung und die Japaner haben damals die Zinsen auf 6% angehoben, von 3% kommen. Und das hat dem Markt den Rücken gebrochen. Das war sehr alles auf Immobilien auch aufgebaut und Immobilien vertragen natürlich eine Zinsverdopplung nicht so recht und damit kam die Sache runter und das hatte ich zufällig, nicht was durch erarbeitet, auch gesehen, dass Japan da schon runterkommen kann. Das heißt nicht, dass USA jetzt so wie Japan in sich zusammenbrechen muss, aber es ist immer gefährlich, wenn alle auf ein Pferd setzen, nicht? Und damals war es wirklich so, dass Japan eigentlich das Nonplusultra schien und dann hinterher doch eben diese enorme Rückgänge bei japanischen Aktien, aber auch Immobilien und am Schluss auch bei der Währung zu beobachten waren.
Gut, das ging ja, glaube ich, mit der Marktkapitalisierung Japan bis zurück auf 6, 7, 8% des MSCI World und das ist, glaube ich, eine der aktuelleren Zahlen. Und jetzt haben wir natürlich eine ganz ähnliche Situation. Sie sprachen gerade darüber, die Zinsentwicklung. Wir haben ja gesehen, dass dieser rasante Zinsanstieg schon auch das eine oder andere Problem hervorgerufen hat. Wir haben beide die Subprime-Krise mitgemacht.
War auch zinsbedingt.
Ja. War durchaus auch zinsbedingt. Die Frage ist, wie kann man sowas verhindern? Jetzt nicht als Portfolio-Manager oder als Vermögensberater oder Vermögensverwalter, sondern wenn man die Gefahr sieht, gibt es Ihrer Einschätzung nach genug Notenbankpolitiker und Politiker tatsächlich, die diese Problematik sehen?
Die Amerikaner haben ja zuletzt eigentlich sogar recht scharf gebremst da, also vor 2 Jahren. Und da hieß es auch, also es ist jetzt die schärfste Bremspolitik seit Volcker, der ja damals Anfang der 80er Jahre wirklich auf die Bremse getreten hat. Und diesmal ging es also noch schneller mit den Zinssteigerungen und vor allen Dingen prozentual noch höher. Also nicht so hoch insgesamt, absolut, aber prozentual ging es eben an die Steigerungen höher. Also das war schon eine erhebliche Bremsung. Und insofern war es für mich überraschend, dass die beiden letzten Jahre doch in den amerikanischen Börsen, aber auch international relativ gut waren, trotz dieser Bremsung. Woran lag das? Also weniger an der Notenbank, dass die da nicht die Zinsen hochgesetzt hätte, sondern einfach daran, dass der amerikanische Staat sich gewaltig neu verschuldet hat. Nicht? Also das ging da doch Amerika so auf, zuletzt haben wir immer noch 6%. und vorher sogar noch deutlich mehr. Aber wenn Sie 6% Neuverschuldung pro Jahr vom Bruttoinlandsprodukt machen und dann haben Sie 3% Wachstum, das ist eigentlich nicht die große Leistung. Und alle feiern Amerika heute ganz toll, das beste Land, beste Wachstum. Aber die haben am meisten angeschoben mit neuen Schulden. Also daher ist irgendwas gemacht worden, um eben diese klassische Bremsung auszuhebeln, die sonst eigentlich gekommen wäre durch die stark steigenden Zinsen. Aber so viel Staatsneuverschuldung hat es eigentlich außer dem Zweiten Weltkrieg noch nie gegeben. Und aus der Sicht habe ich persönlich auch unterschätzt, da diesen positiven Einfluss auf Konjunktur und Gewinne von dieser enormen Verschuldung. Die Frage ist, wie geht das weiter und kann man das ewig machen? Also ich glaube nicht, dass Trump jetzt der Typ ist, der nun die Staatsverschuldung so in den Keller drückt, wie, ich weiß gar nicht, in der Geschichte, wer es nun sehr stark zurückgenommen hat. Aber gab es natürlich auch einige Regierungen in den USA, die die Staatsverschuldung stark zurückgefallen haben. Aber Trump wird wahrscheinlich eher derjenige sein, der das Ganze noch weiter treibt, obwohl auch das, wie vieles an Trump, schwer voraussehbar ist. Denn wenn wirklich der Elon Musk das macht, was er ankündigt, nämlich für 2 Billionen Dollar die Staatsausgaben kürzt via Entlassung bei Staatsbeamten, dann würde das natürlich einen gewaltigen Konsumschock auslösen, weil wenn sie beim Konsum 2 Billionen Dollar rausnehmen, also dann haben sie nicht nur den Konsum runter, sondern die ganze amerikanische Kultur im Keller. Und aus der Sicht kann ich mir das eigentlich kaum vorstellen, dass das kommt, so wie Musk das angekündigt hat oder auch Trump so etwas hat durchblicken lassen. Ich denke eher, dass er weiter auch durch die Steuersenkung das Defizit hochhalten wird und da weiterhin stimuliert werden wird und von der Seite her keine großen Gefahren in die amerikanische Börse durch nun stark eingeschränkte Staatseinnahmen kommen könnte. Aber trotzdem bleibt natürlich diese Frage im Hintergrund stehen, wie lange kann man sowas eigentlich machen? Machen die Anleger an den Bondmärkten, amerikanischen Bondmärkten auf die Dauer mit, wenn da so viele neue Schulden gemacht werden? Wie werden die zurückgezahlt? Aber an Rückzahlung denkt so niemand. Die Notenbank kann sich ja unendlich neu verschulden. Das gilt für jede Notenbank. Und da kann natürlich die amerikanische einfach auch neues Geld drucken, um Zinsen oder Kapitalrückzahlungen für Staatsanleihen vorzunehmen. Also ich würde da nicht den Teufel an die Wand malen. Das ist schon vor vielen Jahren, vor Jahrzehnten schon von vielen Untergangsprognostikern gemacht worden. Also Notenbanken können sich eben enorm neu verschulden oder ganz unbegrenzt neu verschulden. Und insofern ist das eigentlich, glaube ich, kein akutes Thema, dass das nicht mehr weitergeht mit dieser Neuverschuldung. Aber trotzdem als normaler, vernünftiger Haushaltsdenker sozusagen, sage ich mir auch, also wer kann das machen? Immer dauernd so viel mehr ausgeben als einnehmen. Hat das nicht doch irgendwann irgendwelche Folgen? Also ganz langfristig könnte ich mir vorstellen, dass das doch mal irgendwo diese Einschränkungen mit sich bringen wird. Und dann wird das Wachstum in Amerika eben auch entsprechend schlecht sein. Also Deutschland sagt man auch, alles miserabel, grauenhafte Konjunktur, kein Wachstum. Aber die haben auch kein Schuldenwachstum gehabt. Nicht? Also in Relation sogar besser als Amerika, weil Amerika 6% neue Schulden macht und 3% wächst. Und Deutschland 0% neue Schulden und 0% Wachstum hat. Nicht? Das, im Vergleich ist das sogar schon noch günstiger, aber das ist eher ein Scherz. Also in Deutschland ist die Konjunkturpolitik der Grünen nach meiner Meinung so katastrophal, dass wir da also auf die Dauer weiter Belastungen haben, wenn das so von der CDU-Regierung weiter durchgezogen wird. Also da sind sehr viele Fehler gemacht worden und ohne diese Fehler wäre in Deutschland sicherlich auch ohne große Neuverschuldung die Konjunktur besser gewesen. Also da haben wir einfach in Deutschland früher immer 2% Produktivitätswachstum gehabt durch kluge Politik und dann gibt es auch 2% volkswirtschaftliches Wachstum, auch wenn die Bevölkerung, die Arbeitskräfte nicht wachsen.
Ja, ist interessant, weil Sie Amerika angesprochen haben oder ein bisschen ausgeführt haben. Wenn ich richtig informiert bin, ist die Wirtschaftsleistung Amerikas zu mindestens 2/3 aus dem eigenen Konsum sozusagen gestützt oder davon abhängig. Und das muss man natürlich wissen, weil das signifikant unterschiedlich ist zu anderen Volkswirtschaften, die wir kennen.
Genau. Und da helfen die Aktien übrigens auch, nicht? Wenn die über die Hälfte der Haushalte Aktien hat und die steigen, dann konsumieren die natürlich auch gerne, fühlen sich reicher. Also das ist durchaus ein wichtiger Faktor.
Ja, und das ist natürlich deutlich anders, als das in Deutschland beispielsweise der Fall ist. Und ich glaube, es ist ein ganz gutes Stichwort, wenn Sie sagen, über 50% Aktien oder Menschen in den USA besitzen Aktien. Da gibt es diese tollen 401k-Pläne und viele andere Dinge. Es ist einfach eine ganz andere Aktienkultur auch tatsächlich da. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass es eines der großen Herausforderung für Deutschland auch zukünftig sein wird, die Kapitaldeckung auf die Rentensysteme anzuschieben.
Ja.
Auf verschiedenen Ebenen, auf staatlicher Ebene, aber auch die private Altersvorsorge ist ja auch noch etwas, was unbedingt weiter vorangetrieben werden muss. Und ich glaube, da spielen Vermögensverwalter, wie Sie einer sind, eine riesige Rolle, weil das natürlich Vertrauen und Stabilität
auch politisch, nicht? Also eben, ich meine, das hat ja Schröder immer sehr gut gemacht, dass er gesagt hat, ich muss die Wirtschaft vorantreiben, damit ich auch sozial irgendwie das Geld gut an die Leute verteilen kann, nicht? Also das wird, glaube ich, unterschätzt, wie sehr es eigentlich wichtig ist, eine gute Konjunktur zu haben, auch für sozialen Frieden. Und ich meine, die Deutschen neigen immer so à la Karl Marx dazu, den Reichen auch nicht was wegzunehmen, dann werden alle glücklich und reich. Aber tatsächlich ist es ja so, dass eigentlich eher dann die Leistungsträger belastet werden und das zulasten der Konjunktur und der allgemeinen Prosperität und auch Beschäftigung geht. Dagegen, man sagt ja, ich möchte mit den Reichen selber auch reicher werden. Es klingt zwar ein bisschen, wenn wir sagen, ja, ungewöhnlich für Deutschland, aber es ist eigentlich die richtigere Politik, als zu sagen, wir nehmen den Reichen was weg und werden alle ärmer. Nicht? Also,
ja, streng genommen darf man ja auch seine Sponsoren nicht verlieren, nicht wahr? Also, weil insbesondere der deutsche Mittelstand ist ja an vielen Ecken auch der Sponsor des Staates.
Ja, genau.
Und wenn man die verliert oder verärgert, wie auch immer, dann hat man natürlich irgendwie in the long run ein Problem.
Sicher. Also auch diese Leute machen ja oft viel auch für karitative Zwecke und gründen Stiftungen und tun da gute Werke. Je älter sie werden, desto mehr. Also ich sehe es auch an mir, da habt ihr auch so einige Sachen gemacht. Also das ist nicht unbedingt schlecht für die Konjunktur und die Bevölkerung, wenn ein paar Leute auch ein bisschen Geld überhaben und das in gute Zwecke investieren.
Glaube ich, ganz wichtiger Punkt, weil das ja auch Verantwortung deutet, die man übernimmt, nicht wahr? Und das ist sehr, sehr wichtig für die gesamte Gesellschaft.
Ja, absolut, genau. Also diese Wegnehmen-Philosophie da von den Linken und auch den Grünen, aber selbst Frau Merkel hat das ja praktisch mit ihrem Osthintergrund übernommen. Also da sind viel zu viele Deutsche, die im Hinterkopf immer haben, ja, wenn wir auch nicht umverteilen, geht es uns allen gut, aber die haben alle keine Ahnung von Volkswirtschaft, nicht? Also so brutal das klingt, da macht man nur alle ärmer mit solcher Politik.
Was ich total dramatisch finde, ich habe neulich die Zahl gehört und gelesen, dass das deutsche Rentensystem aus dem laufenden Haushalt mit knapp 100 Milliarden unterstützt wird. Das heißt,
300 Milliarden durch die Einzahler. Ne? Ich glaube, 400 Milliarden zusammen, wenn ich mich nicht irre.
In der Größenordnung.
Kann mich also um 100 Milliarden verschätzen, aber auf jeden Fall sind das gewaltige Summen. Und das ist ja eigentlich auch, muss man sagen, schon eine enorme Umverteilung hier, nicht? Die Leistungsträger müssen hier zahlen und Rentner, aber auch viele Bürgerrente, nicht? Die Hälfte sind da zugewandert, kriegen dort auch ohne eine vorangegangene Leistung, ohne Einzahlung doch einiges an Geld. Also das ist auch eine Frage, ob man sowas auf die Dauer überhaupt durchhalten kann, ob sich dann die Volkswirtschaft irgendwann da auseinanderbricht mit solchen Ausgabeszenarien.
Und wir kommen trotzdem nur auf eine durchschnittliche Rente von etwa 1100 Euro.
Schlecht in Europa im Vergleich.
Ja, ja, in der Tat.
Wir kommen zu spät in Rente, kriegen am wenigsten in Europa. Und das ist ja auch im Grunde, wenn ich als Rentner in Deutschland dann so wenig Geld habe, frage ich, wieso haben dann die anderen in Europa so viel mehr als ich? Ne? Also das ist ja auch ein Versagen der Regierung, das irgendwo nicht richtig in den Griff gekriegt zu haben.
Ist halt schade, dass die auch vor vielen, vielen Jahrzehnten auch schon die Erkenntnis nicht vollumfänglich gewachsen ist, dass der Generationenvertrag in irgendeiner Art und Weise, ich sage es mal, der kommt in Schwierigkeiten und der hätte natürlich schon viel, viel früher modernisiert werden müssen.
Ja.
Und eine Kombination aus vielen Systemen wäre natürlich sicherlich das Beste gewesen.
Ja, also wenn man in meinen FFM-Fonds immer eingezahlt ist, dann die Zahl staatliche Rente, wären das wahrscheinlich alles Millionäre heute und die könnten ganz froh im Alter Geld ausgeben. Aber man kriegt ja vom Staat also weniger zurück, als man eingezahlt hat, wenn man die Kaufkraftverluste, da die Inflation berücksichtigt. Nicht? Also insofern ist das Geld nicht gut angelegt, was man da einzahlt. Und das ist eigentlich schade, aber ich meine, bei diesem ganzen Apparat, staatlichen Apparat, den wir dann mitfinanzieren müssen, da ist das schon verständlich, dass das Geld irgendwo auf der Strecke bleibt, aber nicht den Altersrenten zugutekommen soll.
Ganz spannende Erkenntnis. Wir gehen langsam Richtung Ende, lieber Jens Erhardt. Wir wollen aber nicht aufhören unseren Podcast oder beenden unseren Podcast, ohne was wirklich Positives zu finden. Und ich hoffe nicht, dass wir so viel suchen müssen, um das zu finden, aber was ist Ihre, sagen wir mal, positive Ausblick auch vielleicht für die nächsten eine positive Erkenntnis, wo sind wir gut und worauf können wir uns stützen, positiv stützen?
Also wir haben jetzt ja 2-3 Jahre hinter uns, sogar im Grunde seit der Finanzkrise schon, dass Amerika die Konturen, die Börse so viel besser läuft, auch die Unternehmensgewinne so viel besser laufen als in Deutschland und Europa. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Latte für positive Überraschungen damit in Europa ziemlich niedrig hängt, in Amerika dagegen sehr hoch hängt, das nochmal zu toppen. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass wir doch eine bisschen bessere Entwicklung an den Börsen in Europa kriegen werden als bisher. Also diese berühmte Abkopplung, da zwar im Grunde noch nie richtig geklappt, aber trotzdem muss man einfach sehen, dass europäische Aktien und deutsche Aktien 40% billiger sind bezogen auf den Gewinn und bei der Substanz nach meiner Meinung Kursbuchwert noch mehr. Also da ist im Grunde irgendwann auch mal eine Grenze erreicht, wo man sagt, also das ist eigentlich Europa im Vergleich zu Amerika zu billig. Und wo soll es auch an großer Amerika jetzt noch herkommen? Also noch höhere Staatsneuverschuldung wird eigentlich auch schwierig sein. Es reicht schon, wenn die gleich hoch bleibt. Das ist schon genügend Stimulus, glaube ich. Und in Europa dagegen haben sie eben niedrige Bewertungen. Sie haben inzwischen einen hohen Dollar, der dem Export gewaltig helfen sollte. Also aus der Sicht auch die Gewinne wieder besser sein können. Und wir haben ja auch viele Aktien in Deutschland, die sehr stark vom internationalen Markt profitieren. Mein Problem ist, dass Deutschland eigentlich von der Globalisierung enorm profitiert hat, dass sie die Hälfte Export haben vom Bruttoinlandsprodukt. Und da ist natürlich auch wichtig, dass die Weltkonjunktur läuft und wir gut exportieren können. Und jetzt haben wir schon mehr nach USA exportiert als nach China. Und China ist da wahrscheinlich doch ein guter Wachstumsmarkt. Also schade, dass wir da doch weniger exportieren. Also wir haben da auch so ein bisschen Gegenwind teilweise, was unser Globalisierungsprinzip anbelangt. Aber trotzdem glaube ich, dass wir also in Europa auch gewisse Chancen haben. Die Zinsen müssten eigentlich eher mehr in Europa zurückkommen als in den USA, weil die Inflation doch, glaube ich, mehr fallen wird. Nicht? Schlechtere Konjunktur heißt im Allgemeinen auch niedrigere Inflation. Das zeichnet sich schon etwas ab. Und die Europäische Zentralbank wird sicher aggressiver, die Zinsen senken als die amerikanische. Und letztlich hängen die Aktienmärkte doch sehr stark ab am Zins ab, nicht? Und Amerika könnte die Konjunktur sogar ein bisschen gebremst werden, weil eben die Zinsen eigentlich zu hoch sind für die doch nicht so gewaltig gute Konjunktur. Denn wenn jetzt auch die amerikanischen Immigranten außer Landes wieder gebracht werden zum Teil, dann entfällt dieser Wachstumsfaktor Beschäftigung, nicht? Wachstum ist Beschäftigung plus Produktivität. Und dann könnte das Wachstum in Amerika eben auch niedriger sein und von der aus die Gewinne auch nicht so stark steigen wie zuletzt. Also es könnten ein paar Verschiebungen doch Richtung Europa gehen. Mehr monetärer Zinsrückenwind als in den USA und niedrigere Bewertung müsste eine Rolle spielen. Es gibt einige Midcaps in Deutschland, die da 6-7% Rendite bringen. Also was soll da noch im Grunde negativ passieren? Das ist doch ein paar... Ich finde so ein 5% Rendite bei amerikanischen Anleihen eine sehr gute Verzinsung. Also die müsste auf die Dauer auch eher fallen, schon aus Konjunkturgründen. Und dass also auch die Anleihen wieder ein Stückchen steigen, ist ja wichtig für die Aktien. Also so etwas Rückenwind für die Aktienmärkte könnte ich mir durchaus vorstellen. Also an manchen Märkten wie Japan ist ja so ein Missverhältnis zwischen Anleihezins, nicht? Der Leitzins liegt beim 0,5%, der Anleihezins bei 1,2% für 10-jährige Titel und die Aktien bringen im Grunde doch eher ja wesentlich höhere Renditen, nicht? Die Kursgewinnverhältnisse liegen da so bei vielleicht 13 oder so, was einer 7%igen Rendite entspricht, ne? Gewinnrendite. Also die Aktien bringen da wesentlich mehr Rendite als die Anleihen, deswegen müssten eigentlich solche Aktienmärkte wie Japan da positiv sein. Und selbst in Deutschland ist der Realzins ja auch sogar negativ, weil der Zins eben für Bundesanleihen mit gut 2%, 2,5% ja nicht viel anders ist als die Inflation. Oder das heißt also, dass wir da nicht viel Realzins haben und aus der Sicht eigentlich Aktien immer ganz günstig sind. In Amerika haben wir also einen Realzins von an die 2%. Da machen dann Anleihen mehr Sinn und in Deutschland machen eigentlich Aktien im Grunde mehr Sinn, zumal ja auch die nicht nur von der deutschen Kultur abhängig sind. die Hauptrenner des letzten Jahres, so SAP und Deutsche Telekom, sind hauptsächlich amerikanische Aktien, nicht? Deutsche Telekom hat eine super Amerika-Tochter, haben auch zuletzt wieder fantastische Zahlen. Also da kommt der Trieb aus Amerika, aber wo der Auftrieb herkommt, ist ja im Grunde egal. Die deutschen Aktien könnten also durchaus selektiv weiter steigen. Dies Jahr 8% schon, also das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Amerika 2-3% für die großen Indizes. Dass das auch mal in Deutschland eine Zeit lang ein bisschen besser läuft. Übrigens, interessanterweise weltweit der beste Aktienmarkt war Polen mit 10%. Also wenn man da so ein paar Polen-ETFs kauft, kann ich mir vorstellen, dass das gut ist. Wenn der Ukraine-Krieg aufhört, dann müssen die eigentlich einen guten Auftrieb haben. Also das sind auch nicht so teure Aktien in der Regel. Also Europa ist bewertungsmäßig nicht teuer. Also das ist schon besser. Vorteil gegenüber Amerika, denn ganz langfristig gesehen spielt es doch eine Rolle, ob man eben da mit sehr hohen Kursgewinnverhältnissen wie in Amerika mit 23 kauft oder eher mit der guten Hälfte wie in Deutschland und Europa. Also so auch ein bisschen was Positives für die einheimischen Wertpapiere, hoffentlich auch mit besserer Politik dann, denn das war ja dann der Hauptgegenwind da mit diesem grünen Unsinn da.
Okay, dann schließen wir tatsächlich fast kurz zusammen. Europa, also Aktienmärkte sowieso positiv, in Europa sehr viele Möglichkeiten auch aufzuholen von dem, was die USA vorgelegt hat die letzten Jahre, und der US-Anleihemarkt auch nicht uninteressant. Dann denke ich, haben wir doch ein schönes Schlusswort, dass wir uns auf europäische Aktien ein bisschen mehr konzentrieren sollen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Lieber Dr. Inzerhardt, herzlichen Dank für die Zeit und für Ihre Erkenntnisse und dass Sie das mit uns geteilt haben.
Toll. Sehr gerne.
Dankeschön.
Eine Produktion von Faux Professionnel.